Du willst mich rein. Du willst mich weiß. Willst mich aus Schaum. Willst mich aus Perlmutt. Ich soll eine Lilie sein. Ganz besonders. Keuscher als alle anderen Frauen. Mit ganz wenig Geruch. Die Blütenkrone total zu. Nicht mal ein Strahl Mondlicht soll mich durchdrungen haben. Nicht mal ein Gänseblümchen darf sich meine Schwester nennen. Du willst mich blütenweiß, du willst mich rein, du willst mich weiß. Du, der sie alle hatte, volle Tassen in Händen, von Früchten und Honig hellrot deine Lippen. Du, der beim Bankett mit Zweigen bedeckt das Fleisch feiern ließ, Bacchus zur Ehre. Du, der in den schwarzen Gärten des Betrugs in Rot gekleidet ins Unheil rannte. Du, der sein Skelett unversehrt bewahrt wie ein Wunder, das mir schleierhaft ist. Du verlangst, dass ich weiß sei. Gnade dir Gott. Du verlangst, dass ich keusch sei. Gnade dir Gott. Du verlangst, dass ich rein sei. Mach dich fort in den Wald, in die Berge, geh nur. Wisch dir den Mund ab, lebe in Hütten. Greif die feuchte Erde mit deinen Händen, nähre deinen Leib mit bitterer Wurzel, trink vom Felsen, schlaf auf Raureif. Wasch deine Kleider mit Salpeter und Wasser. Sprich mit den Vögeln, steh im Morgengrauen auf. Wenn dann das Fleisch wieder ganz bei dir ist und du ihm auch die Seele, die sich in Schlafzimmern verheddert hatte, wieder zurückgegeben hast, dann, guter Mann, kannst du verlangen, dass ich weiß. Kannst du verlangen, dass ich rein. Kannst du verlangen, dass ich keusch bin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Literaturermittlerin. Mein Name ist Lynn Leisner.
Und Jelena Wolitsch.
Wir haben gerade ein Gedicht gehört. Und wir fangen heute mal ein bisschen anders an. Und zwar möchte ich euch gerne zu Beginn eine Geschichte erzählen, die sich auch so zugetragen hat. Die Geschichte von einer Frau in der Mitte ihrer 40er. Es ist 1938, wir befinden uns in Argentinien und eine Frau steht auf dem Bahnhof in Buenos Aires und verabschiedet sich von ihrem Sohn. Und sie wissen beide, dass es das letzte Mal ist, dass sie sich in ihrem Leben sehen. Denn die Frau hat ihrem Sohn gesagt, dass sie sterben will. Sie will nach Mar del Plata fahren, also ans Meer. Sie ist sehr krank. Sehr schwer krank. Dort angekommen, spricht sie nochmal mit einem Arzt, der ihr Schmerzmedikamente verschreibt. Und sie will auch darüber sprechen, dass sie gerne sterben möchte. Doch der wehrt das alles ab, der will davon nichts hören. Sie überlegt, einen Revolver zu kaufen, aber das klappt auch nicht. Schließlich, am 25.10.1938, schreibt sie etwas auf einem Zettel, steckt das in einem Umschlag und geht zur Post und wirft diesen Umschlag dort ein. Sie schreibt nochmal ihrem Sohn. Sie schreibt Folgendes. Ich schreibe dir nur, um zu sagen, dass ich dich liebe, ohne Ende und jeden Moment an dich denke. Nur so viel für heute, um mich nicht sehr anzustrengen. Aber lass mich noch einmal wiederholen, wie sehr ich dich liebe. Träume von mir. Ich brauch's. Innige Küsse. Alfonsina. Und dann, als sie am 25.10. losgeht, ist es noch ganz dunkel. Sie hat noch einen Zettel, den sie hinterlässt und sie schreibt darauf, ich stürze mich ins Meer. Dann, sie geht zum Meer, sie geht bis zum Ende der Mole. Dort streift sie ihren Schuh ab. Das hat sie absichtlich gemacht, damit man sie leichter findet und lässt den Schuh dort zurück. Sie geht ins Wasser und sie kommt nie mehr zurück. Am nächsten Morgen entdecken sie Arbeiter. Ihre Leiche wird nach Buenos Aires übergeführt und viele, viele Menschen erweisen ihr ihre letzte Ehre. Und die Frau, die da gegangen ist, sehr selbstbestimmt bis zum letzten Moment, das war Alfonsina Storni. Und über Alfonsina Storni wollen wir heute auch sprechen. Alfonsina Storni, die dieses wunderbare Gedicht geschrieben hat in sehr frühen Zeiten, was wir schon gehört haben. Du willst mich rein. Vielen Dank auch nochmal an Alex, die dieses Gedicht wieder so ganz wundervoll eingelesen hat. Jelena, wir beginnen ein bisschen mit einer sehr traurigen Geschichte tatsächlich. Aber mir war es wichtig, dieses Ende von ihr an den Beginn zu setzen, auch um zu zeigen, was für eine Frau sie war. Wie gesagt, die bis zum Ende über ihr Leben bestimmt hat. Natürlich war ihr Leben nicht nur tragisch, auch schön. Und darüber wollen wir heute berichten und euch auch ein bisschen ihr Werk natürlich vorstellen. Und auch analysieren zusammen, warum man sie heute noch lesen sollte und warum sie so wichtig ist. Und warum sie auch für die Literatur, vor allem die lateinamerikanische Literatur, so wichtig ist. Jelena, wann hast du denn das erste Mal von Alfonsina gehört?
Naja, also eigentlich habe ich erst mal das berühmte Lied Alfonsina y el Mar gehört, in Interpretation von einer der größten lateinamerikanischen Interpretin, Mercedes Sosa. Und zwar in Münster, als ich Germanistik studiert habe. So. Und erstmal habe ich überhaupt das nicht mit einer Dichterin, Alfonsina Storni, in Verbindung gebracht, sondern ich fand einfach das Lied so schön und diese warme, tiefe Stimme von Mercedes Sosa und auch so diese melancholische und sehr, sehr nostalgische eigentlich Töne des Liedes. Viel später habe ich eigentlich bei irgendeiner Gelegenheit erfahren, dass das Lied eben Alfonsina Storni gewidmet wurde. Und dann habe ich auch ihre Gedichte angefangen zu lesen und mich eigentlich für sie auch zu interessieren. Wir stoßen hier eigentlich an unsere Grenzen, deine und meine, aber auch an Grenzen, glaube ich, unserer Zuhörer, weil wir wagen uns in ein unbekanntes Land eigentlich, in eine unbekannte Welt, auch literarisch eine ziemlich unbekannte Welt. Natürlich kennen wir Lateinamerika und lateinamerikanische Schriftsteller, aber die wir kennen, wenn wir ganz ehrlich sind, sehr wenig. Wir kennen Octavio Paz und natürlich Márquez ist immer ein Name, Pablo Neruda auf jeden Fall.
Allende.
Ja, Allende, aber als politische, spät. Ja, genau, die Isabella. Oder
genau,
Isabella,
das Geisterhaus.
Genau, das Geisterhaus, also das immer noch so als Werk an der Grenze eigentlich zwischen Literatur und Trivialliteratur, eingeordnet wird. Natürlich auch durch die Filme, die man nach Vorlagen gedreht hat. Hier und da habe ich aber immer wieder feststellen müssen, dass es in dieser riesigen Literaturproduktion auch richtige Meisterwerke gibt. Und die sind ziemlich unbekannt hier bei uns in Europa. Und wir sind mit unserem Blick ziemlich begrenzt. Also wir bleiben immer wieder so im Rahmen unserer europäischen Klassik und ne, also diese zeitliche auch Aufteilung und also dass wir Antike kennen und wir kennen Mittelalter und Renaissance und Romantik und Barock und Rokoko und dies und jenes Realismus und im Grunde genommen kennen wir eigentlich Produktion in der weiten Welt kaum, sehr wenig. Und da wollten wir mit der Alfonsina Storni, wir wollten uns beide wagen in einer anderen Welt und schauen wir, was wir heute Abend eigentlich so in dieser Welt mit Alfonsina und mit ihrer Dichtung und ihrem Werk herausfinden. Ne? Das wird wahrscheinlich auch für die richtigen Kenner der lateinamerikanischen Literatur viel zu wenig, aber wir wollten einfach mal unsere, sagen wir, unsere Erlebnisse oder unsere Eindrücke beim Lesen und als wir überall von Sinas Dorni gesprochen haben, wollen wir einfach mit unseren Zuhörern teilen, ohne Anspruch zu erheben, dass wir wirklich Kenner der lateinamerikanischen Literatur sind. Das sind wir nicht. Das sind wir wirklich nicht. Ich kenne einige, also Rubén Darío natürlich, Jiménez, der für mich einer der größten Dichter aller Zeiten ist, auch. Aber auch dann mit Alfonsina Storni wollen wir auch irgendwie uns beide als zwei Frauen auch widerspiegeln in ihrer Poesie.
Genau, und wie du schon sagst, wir wollen unser Blick auch vor allem auf die Frauen legen, der lateinamerikanischen Literatur. Und ich fand es ganz schön, was du gesagt hast, dass natürlich unsere Perspektive, wie wir die literarische Welt sehen, natürlich sehr davon geprägt ist, fängt mit den Deutschunterrichten der Schule an, die Weimarer Klassiker, das Mittelalter, wie hast du schon gesagt. Aber wir grenzen natürlich auch Literatur, wir teilen das in gewissen Perioden ein, die natürlich sehr eurozentrisch geprägt sind. Aber dass diese Welt noch viel, viel größer ist und dass wir hier heute mal einen ganz kleinen Einblick erstmal wagen wollen. Ich denke, das ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, da vielleicht auch ihre Perspektive ein wenig zu erweitern.
Und nicht nur das, ich glaube, was wir machen und was natürlich eigentlich falsch erscheint, wir werten alle anderen Literaturen durch unsere eurozentrische natürlich. Perspektive. Ne? Und wie viele Male habe ich gehört für unterschiedliche Autoren aus aller Welt, also solche zum Beispiel Bemerkungen wie, es ist mir zu emotional, es ist ein zu starker Ausdruck. Also offensichtlich sind wir nicht fähig, eben die unterschiedliche Kontexte auch zu verstehen und eigentlich bewerten alles oder kritisch beäugeln alles durch unsere sehr klassisch und sehr Europa geklebte Blicke. Und das wollen wir versuchen, heute Abend irgendwie aufzulockern, wenn nichts anders.
Genau, und das ist ja auch den Anker, den wir eigentlich normalerweise ein bisschen haben. Also das ist, wir orientieren uns immer an das, was wir kennen. Und so bewertet man dann natürlich auch andere Poesie, andere Literatur. Und dann würde ich sagen.
Und hier haben wir ja jemanden gewählt, der eigentlich eine Verbindung ist. Oder eine Schriftstellerin gewählt, die Europa und Lateinamerika verbindet.
Genau, und das auf ganz interessante Weise. Und zwar Alfonsina Storni, wie wir jetzt schon gesagt haben, eine sehr berühmte argentinische Schriftstellerin, Lyrikerin, bis heute auch sehr verehrt und auch wiederentdeckt zurzeit wieder. Aber sie stammt eigentlich aus der Schweiz. Dort ist sie geboren und da stammt auch ihre Familie. Sie war, um das auch zusammenzufassen, sie war halt nicht nur Lyrikerin, sie hat auch Theaterstücke geschrieben, sie war auch Journalistin, ja, sie hat auch gearbeitet als Lehrerin. Man muss sich vorstellen, das war eine sehr kleine Frau, nur 1,57 groß. Sie hatte so ein bisschen sehr so ein rundes Gesicht, ganz schillerndes, blondes Haar, so ein Kurzschnitt, der damals so modern war in den 20er Jahren. Wenn man sie auf Fotos sieht, dann guckt sie doch immer relativ ernst oder verträumt. Also es gibt wenig Bilder, fand ich, wo sie auch lacht. Aber wenn sie lacht, wirkt es immer ein bisschen gestellt auch. Also sie war auch, glaube ich, eine Frau, die sehr, sehr reflektiert war, sehr ernst war. Auch vielleicht ein bisschen durch das, was sie im Leben erlebt hat. Eine Frau, die sich auch immer durchbeißen musste. Und sie wurde, wie gesagt, in Tessin geboren, als drittes Kind von Alfonso Storni und Paulina Martignoni. Beide auch, wie gesagt, Schweizer. Und das Besondere an dieser Familiengeschichte ist die Geschichte des Vaters. Weil die Brüder des Vaters, die wurden in Argentinien sesshaft. Und vieles weiß man gar nicht. So zwischen 1870 und 1930 wanderten 6 Millionen Europäer nach Argentinien ein. Damit ist Argentinien damals das Land, man entweder das zweite oder drittgrößte Einwanderungsland nach USA und Australien. Wie gesagt, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Zahlen. Manche sagen das dritte, manche das zweite größte, wo da die Einwanderer hingegangen sind. Und da gab es auch wirklich sogenannte Einwanderungsländer. Einwanderungskommission und Agenten, die sind dann nach Europa gegangen und haben dann wirklich ganz aktiv geworben. Kommt doch nach Argentinien, hier habt ihr viele Möglichkeiten. Hier gibt es finanzielle Absicherung oder sogar die Möglichkeit, ein kleines Vermögen zu scheffeln. Und so sind da vor allem Spanier und Italiener nach Argentinien in dieser Zeit gegangen. Und das hatte auch wirklich erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft dort in Argentinien. Ja, Landwirtschaftsbetriebe haben sich gegründet. Die Exporte von Vieh und anderen Produkten stieg halt extrem an. Und es war vor allem diesen Einwanderern zu verdanken, allerdings auf Kosten auch der indigenen Bevölkerung, die in der Zeit sehr vertrieben wurden. Das blieb dann leider nicht aus. Und der Vater von Alfonsina war sozusagen der Nachzügler. Seine Brüder waren schon alle drüben und er kam so nach und nach an, hat versucht, auch Fuß zu fassen. Aber er war auf der Suche nach einer Frau. Und die fand er dann in der Mama von Alfonsina, in Paulina. Und sie hat er wieder im Heimaturlaub kennengelernt in der Schweiz. Und dann ist die Familie dann 1896 wirklich endgültig nach Buenos Aires übergefahren und hat versucht, dort ihr Leben aufzubauen. Sie sind zuerst nach San Juan gegangen, eher eine kleinere Stadt, die aber geprägt war von einer großen Zerstörung, weil damals gab es ein großes Erdbeben. Und Alfonsina als Kind wurde als sehr wilde bezeichnet. Man hat auch gesagt, es ist eine Chichara. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wird. Ich hoffe, mein Spanisch ist nicht ganz so gut. Und das bedeutet Zikade, weil sie so wild war und da wirklich in der Natur auch. Sie konnte da auch ganz viel machen, ganz frei leben und hat da mit ihren Brüdern nach und nach die Welt erkundet. Dann kam auch ihr Lieblingsbruder noch zur Welt, Hildo. Man muss generell sagen, dass sie gar nicht so eine enge Verbindung ihr Leben lang hatte zu ihren Eltern. Ihr Vater ist auch früh verstorben, aber auch zur Mutter und den Geschwistern. Sie hat sich da eher so ein bisschen ferngehalten, was vielleicht auch daran lag, dass sie ja schon einen sehr eigenen Weg gegangen ist, der nicht so typisch damals war für Frauen. Ja, wir befinden uns immer noch am Anfang des 20. Jahrhunderts. Allerdings, die Familie wurde doch vom großen Unglück getroffen. Und zwar hat diese Firma, der Hermanos Storni, also der Bruder Storni, ist dann pleite gegangen tatsächlich. Also sie haben diesen erhofften Aufschwung nicht erreicht. Und dann haben sie in schwierigen Verhältnissen dann auch gelebt. Die Mutter hat versucht, das so ein bisschen an sich zu ziehen, hat dann eine Privatschule eröffnet. Sie sind dann auch umgezogen mehrmals und wollten da irgendwie Fuß fassen. Der Vater hat dann auch ein Lokal eröffnet. Das nannte sich Suizo, also Schweizer. Und es war halt so ein Trinklokal. Und Alfonsina musste schon sehr, sehr früh Verantwortung übernehmen. Das heißt, sie hat da in dieser Kneipe, war dann bis abends wach, hat die Gäste bedient, hat das Geschirr gespült und alles, was halt so damit zusammenhängt, wenn man in so einer Bar halt arbeitet. Und es hat auch alles nicht funktioniert. Auch diese Kneipe ist dann wirklich pleite gegangen und der Vater wurde auch sehr krank und ist dann, wie gesagt, 1906 auch schon gestorben. Also jetzt musste die Mutter und Alfonsina hatten jetzt sozusagen die Verantwortung, sich um die Familie zu kümmern. Was Alfonsina auch sehr früh wahrgenommen hat, sie ist dann sehr früh auch nicht mehr zur Schule gegangen. Schon mit 11, was interessant ist, weil sie ja dann Lehrerin geworden ist, aber sie hatte die Möglichkeit, so ein Seminar zu besuchen und Lehrerin zu werden. Und sie hat sich dann wirklich mit Gelegenheitsjobs erstmal über die Runden gehalten, um die Familie zu ernähren. Also sie war in der Hutfabrik, hat da gearbeitet, hatte aber trotzdem immer schon derzeit auch diese schriftstellerischen Aktivitäten aufgenommen und hat dann auch schon derzeit ihre ersten Gedichte geschrieben, die dann auch schon veröffentlicht wurden, sogar in Wochenzeitschriften. Interessant ist, es gab so eine kleine Episode in ihrem Leben. Sie hat ja auch, wie ich gesagt habe, auch Theaterstücke später geschrieben und sie hat selber auch mal eine kurze Zeit als Schauspielerin gearbeitet, als so Nachwuchsschauspielerin. Und das war so eine Truppe, die dann über die Länder gezogen, also übers Land gezogen ist in Argentinien und hat dann wie so eine Wandertruppe, die dann über aufgetreten ist und dann ihre Stück performt haben. Aber dieses Milieu war sehr schwierig, auch gerade so als junge Frau. Es ist nicht genau beschrieben, was da so passiert ist. Also, dass sie da irgendwie auch unangenehme Begegnungen hatte. Deswegen hat sie das dann auch sehr früh dann auch wieder aufgegeben. Also diese Tour hat sie dann auch abgebrochen und gar nicht zu Ende gebracht, sondern hat dann wirklich versucht, irgendwie was, sage ich mal, was ein bisschen Besseres, einen Job anzunehmen und hat dann, wie gesagt, eine Ausbildung als Lehrerin gemacht. Und auch schon relativ früh, so 1910, 1912, ist sie dann auch schon einem feministischen Zentrum beigetreten. Und diese ganzen Themen, ja, die feministische Themen, Befreiung der Frau, Selbstbestimmung der Frau, Kämpfen für die Rechte der Frau, dass die Frau arbeiten geht, alles sowas, dafür hat sie sich schon sehr, sehr früh eingesetzt.
Ja, und ich meine, das ist irgendwie ganz interessant, weil die Gesellschaften, die aus Migranten zum größten Teil bestehen, sind häufig eben sehr männerdominierte Gesellschaften. Dadurch, dass eigentlich die einfache, unter Anführungsstrichen, Auswanderer eben in ein unbekanntes Land kommen und das Land ist im Aufbruch, wie damals eben Argentinien, ne, auch wirtschaftlich. Das heißt, eigentlich sind die Frauen hauptsächlich für die Familie zuständig, für Kinderkriegen zuständig. Und letztendlich haben wir auch Begriff dafür, ne? Das ist lateinamerikanisches Machismo. Ne? Mhm. Das ist das. Und also jetzt in literarischen Kontext das Ganze zu bringen, also diese Zeit, das ist eigentlich die Jahrhundertwende, mhm. ne? 1906, 1912, ne? Eigentlich der, also nicht in Frage gestellte König, Literaturkönig zu der Zeit, ist Rubén Darío. Mhm. Und Rubén Darío, ein nicaraguanischer Dichter, auch Botschafter, also Politiker und Journalist, ist eigentlich Begründer von Modernismo. Mhm. Eine ganz wichtige Bewegung, Literaturbewegung in Lateinamerika, in ganzen Lateinamerika, nicht nur in Argentinien, auch in Chile, in Nicaragua natürlich, obwohl er hat am wenigsten in Nicaragua eigentlich gewirkt, ist eine ganz interessante Erscheinung oder interessantes Phänomen, weil das war eben eine neue Zeit, die sehr nach Europa geblickt hat und eigentlich sich von Europa inspirieren ließ und auch vor allem eben französische Poesie hatte sehr großen Einfluss auf Modernismo gehabt, vor allem eben Verlaine, also Paul Verlaine. Und das sind so Themen, die sehr wichtig sind. Das, was Modernismo auch noch möchte, ist sich von den nördlichen Nachbarn eigentlich abzusetzen, von USA, von Amerika, ne? Eigene Stimme zu finden.
Und was heißt Modernismo jetzt, also konkret zum Beispiel auf die Lyrik? Was,
Modernität.
Aber wie äußert sich das?
Vor allem Lyrik. Also es äußert sich Übernahme der poetischen Mitteln, europäischen poetischen Mitteln und auch etwas, was bis heute noch wirkt, das ist Entstehung einer fantastischen Welt. Und das ist interessant. Also die blicken nicht in dem, was aufzufinden war in diesem lateinamerikanischen Kontinent. Die haben überhaupt kein Gefühl und Gespür, nicht überhaupt, aber wenig Gespür gehabt für indigene Völker, die aufgefunden haben und die eigentlich mittlerweile in der modernen lateinamerikanischen Literatur eine der tragendsten Rollen spielt, ne, sondern die suchten Verbindung nach Europa und suchten eben sich mit Europa zu messen beziehungsweise zu beweisen, dass die eigentlich europäischer Herkunft sind. Und das ist sehr interessant. Also es ist auch interessant, sozialgesellschaftlich auch zu schauen. Also der Darío hatte eben sehr stark musikalische, rhythmische Texte verfasst. Also der hatte so in der Sprache üppige, ornamentale und volle Begriffe, Farben, Düfte, Klänge, aber der alles versucht, das zu verfassen in Alexandriner, 14-silbig, typisch für den Modernismus, ne, für den Modernismus. Und ist inspiriert vor allem vom französischen Symbolisten. Und nur eben, also Motive sind Märchenhaftigkeit, Idealismus, aber mit einer unterschwelligen Melancholie der Dekadenz. Sehr interessant. Und ich meine, wenn wir an Tango denken, ne, das ist typisch. Also
Kannst du Tango tanzen?
Nein, kann ich nicht, leider nicht. Aber ich kann sehr gut zugucken, wenn jemand tanzt. Ich kann ja auch sehr gut genießen. Also auch die Musik von Tango mag ich sehr gerne. Aber das ist diese Melancholie der Dekadenz eigentlich. Auch das, was wir, wenn wir an Buenos Aires denken, dann alle unsere vorangenommene Bilder und Ideen über Buenos Aires sind irgendwie dekadent, also so ein bisschen verrucht, ein bisschen also ganz nebelig und melancholisch und nostalgisch und sentimental und sowas. Der hat ein Gedicht geschrieben, also der war auch sehr häufig in Spanien, der war sogar Botschafter von Nicaragua in Barcelona. Der hat auch zeitlang auf Mallorca verbracht. Der war eigentlich ein schwieriger Alkoholiker. Ne? Also der ist auch an Alkoholsucht bzw. Pneumonie gestorben als eigentlich ja junger Mann, ne? Aber man sagt immer wieder, dass sein Gedicht Sonatina eigentlich Manifest des Modernismus ist oder des Modernismo ist. Und ich glaube, dass jeder in Lateinamerika beginnt, kennt die Zeile, mit der die Sonatina beginnt, und das ist, die Prinzessin ist traurig. Was mag die Prinzessin haben? Und ich meine schon, dieser Vers leitet eigentlich Grundton von Modernismo. Ne? Es ist eigentlich eine Bewegung gewesen, die thematisch Liebe behandelte und aber Frauen als so ätherische Wesen, Symbol der Schönheit, auch eine gewisse Femme fatale, aber nicht in der europäischen Art, sondern vielmehr so als ein himmlisches Wesen, ne? So besonders schön, besonders durchsichtig, sehr zart, sehr ätherisch. Ne? Und ich meine, Ruben Dario hat auch Márquez geprägt, hat Pablo Neruda geprägt, aber zugleich hat auch die Frauen geprägt. Ne? Also unter anderem Alfonsina Storni, auch Gabriela Mistral. Also hat diese Stil hatte auch Alfonsina besonders in der ersten Phase ihrer Schöpfung verfolgt. Mhm. Ne? Und auch thematisch diese zum Teil so fantastische, nicht märchenhafte, aber ätherische, so vielleicht zum Teil auch metaphysische, aber auf eine andere Art eigentlich. Sie hat sehr viel über Liebe gedichtet, auch zum Teil erotische Gedichte geschrieben, die aber alle so in diesem Stil des Modernismus geschrieben wurden.
Genau, was du auch gesagt hast, was so diese Ornamente und so angeht, dass sie das auch sehr ausgeschmückt hat. Aber trotzdem würde ich dir, was so die Themen angeht, ja, die Themen sind bei ihr doch sehr viel sozialkritischer dann auch geworden. Ja, also es ging ja bei ihr dann auch viel, auch das Gedicht, was wir eingangs gehört haben, Du willst mich rein. Was ja wirklich, wenn man das so hört, ist ja eine reine Anklage an den Mann, ja. Also dieser Paradoxum auch, du willst immer die Frau haben, die am besten noch nie von einem Mann berührt wird, die ganz scheu, schüchtern, da ist, immer für ihn da, ganz rein, ganz weiß.
Genau, und das ist ihre eigentlich, also ihr Dialog mit Modernismus.
Ja, genau, dass sie das sozusagen hinterfragt eigentlich.
Und man muss sich noch überlegen, also ich denke jetzt darüber nach, Borges ist von Modernismus beeinflusst, ja, und beeindruckt. Gabriela Mistral, Marquez, Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, ne? Also Federico Garcia Lorca auch zum Teil, obwohl er mehr so spanisch eigentlich, aber der hatte auch Einfluss von Modernismus bekommen, ne? Und das ist sehr interessant zu beobachten.
Aber wie gesagt, Alfonsina gibt ja in ihrem Gedicht, was wir eingangs gehabt haben, auch so eine Antwort darauf. Ja? Also sie sagt ja, wie gesagt, als ob sie das so ein bisschen beantwortet, ja, ihr habt diesen Idealismus dieser Frau, aber schaut euch doch erstmal selbst an. Und nicht nur das, sie fordert ja auch, bevor du hier erstmal zu mir kommst, lebt doch erstmal irgendwie wirklich ganz natürlich, ganz frei in einer Hütte, greife die feuchte Erde und was sie da für schöne Bilder auch aufgemacht hat. Und dann kannst du kommen, dann kannst du zu mir kommen und sagen, genau, du willst mich reinhaben. Ja,
also sie interpretiert eben die Modernität aus einer weiblichen Perspektive. Ja. Ne? Ja. Sie sieht sich als moderne Frau. Und sie ist auch
das
eine
ist sie
moderne
ja auch.
Frau.
Vielleicht ganz kurz, bevor wir nochmal einen Ausflug machen, auch dann in die ganzen Literaturen dieser Zeit. Es ist ja dann auch was passiert. Sie ist jetzt 18, 19 und zwar, sie wird schwanger.
Ja.
Und ich musste so an unsere erste Episode denken, Jelena. Ich musste so an Else Lasker Schüler denken. Weißt du noch, sie hatte ja auch einen Sohn und sie hat nie gesagt, wer der Vater ist. Sie hat immer gesagt, es war irgendein Prinz. Und hat das, also das total verschleiert. Und was Ähnliches macht Alfonsina Storni auch. Im Nachhinein weiß man, dass es wohl ein verheirateter älterer Geschäftsmann war, der Vater ihres Kindes. Und sie ist halt 1912 schwanger und geht dann auch, du hast es schon erwähnt, geht nach Buenos Aires. Und das wird dann auch ihre Stadt, ihre Heimat sein. Und sie sieht dahin vielleicht auch so ein bisschen als Schutz die Anonymität der Stadt. Und für sie ist aber auch ganz klar, ich als Frau, ich werde dieses Kind alleine großziehen. Und ich werde arbeiten gehen. Und ich werde auch noch obendrauf, ob das nicht reicht, wir müssen überlegen, das ist eine ganz andere Zeit damals. Ja. Da noch zu sagen, und ich schreibe auch noch. Das ist damals eine echt große Kraftanstrengung. Das, was sie da, diesen Weg, den sie da auch geht. Und der hinterlässt auch Spuren. Ja, man muss sich auch vorstellen, sie ist auch vielen, vielen Anfeindungen ausgesetzt. Ja, auch, und sie spricht ja, und ihre Lyrik ist ja nicht nur verträumt, nicht nur in irgendwelchen Sphären, das Märchenhafte. Nein, sie spricht ja da auch wirklich die Problematik, das, was sie erlebt im Alltag, das spricht sie auch ganz offensiv an, wie es ist, als Frau in so einer Gesellschaft zu leben. Und sie hatte ja dann auch so ein bisschen als Journalistin angefangen, zu schreiben für verschiedene Zeitschriften oder Zeitungen. Aber sie wurde immer in diese Frauenkolumne-Ecke gedrängt. Also hat dann so Seite für die Frau, hat dann da irgendwie so geschrieben und hat aber versucht, innerhalb dieser Kolumne, weil es war klar, dass was von ihr erwartet wird, da gibt man in so einer Kolumne, gibt man Haushaltstipps zum Beispiel, Erziehungstipps. Und sie hat aber versucht, das so ein bisschen aufzubrechen und hat dann aber auch versucht zu appellieren an die Frau. Nein, denk auch an dich, mach das, was du wirklich willst und lass dich nicht in diese Rolle als Hausfrau, als Mutter, lass dich da nicht hineindrängen. Ja. Und ihr wurde auch damals gesagt, sie hat dann noch gearbeitet in so einem Geschäft auch noch, hat das Marketing ein bisschen gemacht und ihr wurde auch gesagt, pass auf, was du da schreibst. Ja. Also sie wurde da auch angefeindet für das, was sie macht.
Ja, sie hatte eben die Modernität, das Soziale und Gesellschaftliche. Also sie hatte Modernität in einer gesellschaftlichen und sozialen Krise gesehen. Und ihre Texte eigentlich, und das ist das Allerwichtigste, destabilisieren den hegemonialen Modernitätsdiskurs. Das ist das. Sie destabilisiert diese männliche, moderne Welt. So wie du das beschrieben hast, ne? Aus ihrer Ecke. Und sie will die Frauen nicht als dekorative Figuren sehen, sondern sie macht eigentlich Frauen zu politischen und kulturellen Subjekten. Und das ist, wie du schon also betont hast, das ist in dieser Zeit, in diesem Kontext, in dieser gesellschaftlichen Umgebung wirklich sehr mutig und sehr, ja, sehr rebellisch gewesen.
Und sie hat auch, ich glaube, sie hat auch immer ein Verständnis dafür, dass sie einfach anders war. Da gibt es ein ganz, ganz kurzes Gedicht, das würde ich gerne mal vorlesen. Man muss sagen, in dieser Zeit, wir sprechen jetzt so die Zeit, also sie hat sich jetzt, wie gesagt, hat sie erst in diesem, als Verkäuferin gearbeitet, dann so ein bisschen in der Marketingabteilung, hat gleichzeitig als Journalistin da angefangen, Kolumnen zu schreiben für die Frauen, Frauenskizzen, wie die halt alle hießen. Und hat aber gleichzeitig auch Gedichte geschrieben und hat zwischen 1916 und 1919 alleine 3 Gedichtbänder herausgebracht. Ja, zum Beispiel eins hieß Unruhe des Rosenstocks, Süße Qual, aus der ich jetzt das vorlese, und Unheilbar. Und hat auch schon in der Zeit übrigens Preise auch gewonnen. Ja, sie hat sich auch wirklich etabliert in dieser Zeit als Lyrikerin. Und das Gedicht, was ich kurz vorlesen möchte, heißt Aussehen. Ich lebe in 4 Wänden, mathematisch exakt vermessen. Um mich herum nur apathische Kleingeister. Seelchen ohne jeden Sinn für das blaue Fieber, das meine Träume nährt. Ich trage Kunstpelz mit grauschwarzen Streifen, ein Rabe, der unterm Flügel eine Lilie trägt. Mein krummer Schnabel bringt mich so zum Lachen, dass ich mich selbst zur Farce und zum Störenfried mache.
Ja. Ja. Oder also für mich ist auch ihr Gedicht La Armadura, die Rüstung, sehr bezeichnend. Da konfrontiert sie eigentlich 2 Frauen. Es ist ein Dialog zwischen Frauen. Mhm. Ne? Und die reden sich mit Mujer an, Frau. Ne? Und es ist 3 Strophler, also in 3 Strophen. Und das Gedicht beginnt mit Du, die Tugendhafte, und du, die Zynische, und du, die Gleichgültige oder die Verdorbene. Sehen wir uns ohne Furcht an, in die Augen. Wir kennen uns gut. Lass uns abbrechen. Hm. Also, und dann geht also diese, es ist wirklich, Kampfansage. Mhm. Kampfansage, aber ich habe immer den Eindruck, es geht nicht um den Gegner, sondern es geht um Ermutigung.
Ja, das denke ich auch.
Und eigentlich Aufmunterung der Frauen.
Nicht nur Aufmunterung, ich glaube, sie wollte wirklich die Augen auch öffnen. Schaut euch doch mal an. Also ich glaube, sie hat so viele Beispiele gehabt, ja. Sie musste ja nur durch Buenos Aires wahrscheinlich gehen. Da hat sie die Mamas gesehen, die mit den Kinderwagen fuhren. Da hat sie die Männer gesehen in ihren schicken Anzügen, die Geschäftsmänner. Und sie hat, es war ja klar, wie diese Gesellschaft funktioniert, ja. Und sie wollte einfach zeigen, es gibt auch eine andere Möglichkeit für euch Frauen. Also so wie, als ob sie die Augen öffnen wollte. Schaut mal her, es gibt da noch ein anderes Leben. Denkt an euch. Wagt es.
Ja, aber gleichzeitig eben rein literaturwissenschaftlich betrachtet, ist sie verwendet eigentlich klassische Formensprache des Modernismus. Und diese Form fühlt sie mit sozialer und psychologischer Sprengkraft. Ja. Und das ist etwas, was wirklich selten zu sehen ist.
Und das hat sie gemacht nach einem vollen Arbeitstag, weil dann hat sie wirklich als Lehrerin auch angefangen zu arbeiten, einmal in so einer Sprachenschule und dann auch in einer Theaterschule für Kinder. Und das hat sie sich dann abends noch hingesetzt und hat diese Verse niedergeschrieben.
Genau, und dieses Gedicht La Armadura ist ein der ersten Gedichte in der lateinamerikanischen Literatur, das Frauen nicht mehr als mythische Muse oder moralische Instanz zeigt, sondern als bewusste Subjekte in einem Kampf um ihre Identität. Und darum geht es. Es geht nicht um einen Kampf, wer stärker ist und wer dominiert, sondern es geht um Kampf, um Identität der Frauen oder des Frauseins. Was ist das? Ne? Wie fühlt sich das an? Mit was ist diese Aufgabe oder diese Rolle auszufüllen?
Und sie hat sich ja mit diesen Versen auch dann wirklich etabliert. Ja, sie hat weitere Bände rausgebracht. Insgesamt hat sie 9 Lyrikbände geschrieben und herausgebracht. Und man muss sagen, sie war dann auch in literarischen Zirkeln und Kreisen natürlich unterwegs und oft als einzige Frau auch. Ja, und da hat sie zum Beispiel auch mal geschrieben, um das so, die Situation auch zu beschreiben, wie das für sie war. Unzählige Male war mein Frausein in den Kreisen, in denen ich mich bewege, ein Störfaktor. Also sie hat es gespürt, sie war da, sie hat gesehen, wie sie angeguckt wird. Man sieht auch Bilder von ihr, wo sie da sitzt und es sind alles nur Männer um sie herum. Ja, zum Beispiel, als das PEN-Zentrum eröffnet wurde in Buenos Aires. Ja, es sind alles nur, sie hat es mitgegründet, aber es waren nur Männer dort. Ja, sie war oft auch wirklich die einzige Frau. Und sie sagt weiter, denn auch wenn wir täglich Zeit zusammen verbrachten, gelang es mir nie zu vergessen, dass ich es mit Männern zu tun hatte. Und diesen fiel es ebenso schwer außer Acht zu lassen, dass ich eine Frau war. Ja, natürlich.
Klar, sogar eine Frau, die Frau sein wollte, die auch zeigen wollte, dass sie Frau ist, die Männer auch liebte, die auch verliebt war, auch erotische Gefühle hatte und auch die wunderbar beschrieben hat. Und trotzdem, überall wollte sie eigentlich diese Identität nicht nur in Frausein suchen wollen, sondern auch in Subjektsein. Mhm. Jemand, der agiert, jemand, der verändert, jemand, der kreiert, der leitet. Ne? Also,
und
sehr interessant.
Und sie wurde ja auch öffentlich angefeindet, selbst von jemandem wie Borges, ja. Der hat sie betitelt als schrill kreischende Klatschtante.
Und ja, dann denke an daran, was eben Kafka über Elsa Lasker-Schüler geschrieben
natürlich
hat. Ne, das ist ungefähr dieselbe Zeit.
Ja, natürlich. Ne? Und das sind alles etablierte Männer, auch Borges hat sich damals einen Namen gemacht, ja, und die fühlten sich dann, als ob sie sich ein bisschen bedroht fühlten, ja, und dann auch mal hingewiesen haben auf diesen Status der Frau, also ich mache das in Anführungszeichen, das seht ihr gerade nicht, also dass sie ist immer noch alleinerziehend, sie ist berufstätig, sie schreibt auch noch, also ein bisschen dieses Entrüstendsein, was nimmt sich diese Frau eigentlich heraus?
Ja. Und dann wieder Gegenpol von davon ist natürlich Emily Dickinson, die gar nicht kämpft und gar keine Selbstbestätigung sucht und sich auch wenig als Frau sieht, sondern sich als praktisch als ein Käfer sieht, als eine Blume, als ein Grashalm. Es ist wirklich interessant, was für einen Weg eben Frauen in der Literatur gegangen sind und immer noch gehen und beschreiten müssen.
Aber sie war ja auch nicht ganz alleine. Sie hat sich zum Beispiel auch sehr mit Gabriela Mistral in der Zeit, eine chilenische Schriftstellerin.
Ja, Nobelpreisträgerin.
Nobelpreisträgerin, genau. In den 50er Jahren hat sie den Nobelpreis bekommen. Ich glaube, das hätte Storni sehr gefreut, wenn sie das noch erlebt hätte. Und also sie hat ja dann sozusagen auch in Lateinamerika ihre Kontakte dann aufgebaut, auch zu anderen Schriftstellerinnen. Ja.
Ja, hat sie. Aber sie hat wieder mal eine ganz interessante Wendung gehabt, was Alfonsina Storni so besonders macht. Nämlich in diesen Versuchen auch klassischen Stil zu behalten und doch ihre Themen, ihre sehr sozial und gesellschaftlich bewegte und eigentlich rebellische Themen durchzusetzen, hatte sie langsam immer mehr und mehr eine ironische Position aufgebaut.
Eine zynische schon fast, oder?
Eine zynische.
Das ist ja das, was wir gerade auch gehört haben in deinem Gedicht, die Rüstung. Ja.
Genau. Und dann gibt es noch ein Gedicht, das für mich auch besonders schön ist. Das ist das Gedicht Eue oder Hör, ne, Imperativ. Erschien 1919. Sie ist noch eine ganz junge eigentlich Dichterin oder Lyrikerin. Und das ist eine Parodie des weiblichen Opferdiskurses. Ne? Und das Gedicht beginnt mit: Ich werde an deine Seite sein. Schweigen, schweigen. Duft, Duft. Ich werde nicht denken können. Ich werde keine Worte haben, keine Wünsche. Ich werde nur lieben können. Wenn das Wasser traurig und eintönig fällt, werde ich deine Brust suchen, um mich zu bergen mit dieser schweren Last, die ich in der Seele trage und nicht zu erklären weiß. Die, genau, aber da
drin,
hörst du so viel Ironie wirklich drin. Und das ist eigentlich, musikalisch ist das fast wie ein Wiegenlied, getragen von Wiederholungen. Ne? Silenzio, Silenzio, Parfume, Parfume. Und der Rhythmus ist typisch für den Modernismo, weich, klangvoll, sinnlich. Doch hier wird diese Ästhetik gegen sich selbst verwendet.
Aber was du sagst, also genau, diese Ironie, das ist wunderbar, das ist wunderschön zu hören, da muss man wirklich auch sofort grinsen. Aber das Zweite, was du zur Form sagst, man muss sich wirklich ihre Gedichte so wie so ein Lied anhören, ja, als ob man das mal vor sich hinsingt, ja, dann kriegt das noch viel mehr Kraft insgesamt.
Ja, weil diese zarte Musikalität umhüllt eigentlich eine grausame Wahrheit.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen.
Und das ist Selbstopferung.
Das ist wie Teil der Ironie sozusagen, ja, wie sie das auch in die Form bringt, muss man ganz klar sagen.
Also diese völlige diese Hingabe, diese völlige Selbstopferung der Frauen im Namen der Liebe.
Und man muss auch sagen, also sie war halt sehr kritisiert, aber sie war auch damals bekannt, ja. Also es gab viele sogenannte Home Stories, würde ich mal jetzt sagen, von ihr, oder wie man sie im Urlaub interviewt hat und dann Fotos gemacht hat. Also sie war wirklich auch präsent damals in der argentinischen Gesellschaft. Und die Ironie hat sie aber auch gezeigt. Zum Beispiel in Interviews, da hat sie einmal einen, das sind auch so dumme Fragen, ja, da hat sie einmal einen Reporter gefragt, ja, was würden Sie denn tun, wenn Sie ein Mann wären? Und was hat sie geantwortet? Mich so benehmen wie die beste Frau.
Ja.
Ja, klar. Also was kann man auch auf so eine, was soll man da auch sagen? Ja, also sie hat das auch da hat sie auch ganz klar ihre Position gezeigt und natürlich, das mochten auch nicht alle. Sie hatte auch Theaterstücke geschrieben, die jetzt aber nie sehr erfolgreich waren.
Nee, genau.
Sie hatte so eine Komödie, die hieß Zwei Frauen. Eigentlich ursprünglich hieß der Titel Der Herr der Welt und das wurde auch uraufgeführt. Aber eigentlich überhaupt nicht so, wie sie sich vorgestellt hat. Also dieses Stück wurde ja eigentlich entrissen und wurde vollkommen neu interpretiert. Und da war sie sehr, sehr unglücklich darüber. Und was sie dann auch gemacht hat, auch sehr mutig in der Zeit, sie hat dann eine Stellungnahme geschrieben. Es war so 1927 rum, sie war so 30. Eine Klarstellung, das hieß dann Hinter den Kulissen einer Inszenierung. Und hat so ein bisschen diese ganzen Machenschaften und Klüngeleien in dieser ganzen Theaterszene auch aufgedeckt. Ja, und auch gesagt, wie mit ihrem Stück umgegangen wurde. Ja, das hat ihr auch nicht nur Freunde gemacht in der Zeit. Also sie hat dann auch wirklich für ihr Werk eingestanden. Aber das hat sie, glaube ich, auch so getroffen, dass sie danach nie wirklich nochmal was veröffentlicht hat, was das Theater anging. Sie hat ein paar Stücke geschrieben, hat auch ganz viel für Kinder geschrieben. Ja, sie hat auch ganz wundervolle Stücke für Kinder. Sie war ja auch, wie gesagt, in einer Theaterschule für Kinder tätig. Und die Kinder, es gibt ja so einen wundervollen Film auch, Alfonsina, eine Dokumentation. Und da werden auch Schüler von ihr interviewt und die beschreiben sie dann auch als sehr außergewöhnliche Lehrerin, also die auch wirklich die Kinder ernst genommen hat oder eine Schülerin, ehemalige Schülerin beschreibt eine Situation, dass Alfonsina gesagt hat, oh, jetzt will ich mal wirklich fluchen und hat dann immer gesagt, Merde, 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 also Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und alle waren ganz, was, so also ein Wort aus dem Mund einer Lehrerin, das war keiner gewohnt, aber sie hat auch einfach gezeigt, sie ist ein Mensch. Und das war etwas, was den Kindern oder den Schülern bis zum Ende ihres Lebens eigentlich so in Erinnerung geblieben ist. ja, sie war auch sozusagen in dem Bereich ja jemand ganz Besonderes und die jetzt nicht die normalen, konventionellen Wege gegangen ist, auch in der Pädagogik.
Ja. Ja.
Und willst du noch ein bisschen sagen, was zu ihren, sie hatte ja, sie hat gesagt, sie war mit Mistral war sie ja eng befreundet auch. Ja. Wer war denn noch so damalige Schriftstellerin, die sie auch noch mit beeinflusst haben und mit denen sie?
Eigentlich wenig. Ich meine, die Schriftstellerinnen wenig. Da ist eine Plejade von diesen Schriftstellerinnen, die mehr oder weniger bekannt in Europa sind. Ich meine, Mistral ist am bekanntesten eigentlich. Sie hat, du hast auch selbst erwähnt, dass sie eigentlich eine einzige Frau in einer Männerdomäne war. Und das war auch zum Teil ihr Schicksal. Mistral ist anders. Mistral, also sie trägt auch diese weiblichen Themen in ihrem Werk, aber sie ist auch sehr in Natur eigentlich vertieft und ihre Poesie hat eine andere Richtung genommen. Alfonsina will aufwecken. Beziehungsweise, ich weiß es nie so richtig, ob das tatsächlich, also wir sprechen häufig über Intention des Autors oder der Autorin und das kann man ja nie wissen. Ich glaube, dass manchmal die bekannteste und beste Gedichten oder auch Geschichten und Romane entstehen aus vielleicht eine momentane Verärgerung oder Enttäuschung oder Verliebtsein, wo in einem Augenblick die Welt in ganz anderen Dimensionen erscheint. Und das schreibt der Autor nieder. Und dann ist sein Werk eigentlich weg von ihm. Und das, was wir da reinlesen, das ist nicht Intention des Autors, das ist unsere eigene eigentlich Interpretation, Erlebnis. Ja. Also da prallen die Kontexte aufeinander an. Und wenn wir heute Alfonsina Storni rezipieren oder über sie sprechen oder diese wunderschöne Biografie, die du eben da hast, zweibändige, ne?
Genau, da kann ich gleich noch mal was zu sagen, woher genau, die kommt.
Das ist auch etwas, was eigentlich für uns heute ganz wichtig ist. Das sind diese wichtigen, seltenen Juwelen, die man unterwegs ansammelt und dann für sich selbst eben bewahrt als priceless.
Priceless, ja.
Ja.
Und du, das Werk, was du gerade angesprochen hast, die Biografie, die ich hier habe, das ist von Hildegard Keller, hat jetzt erst in den letzten Jahren tatsächlich ihr die ganze Biografie und auch ein großer Teil des Werkes von Alfonsina dem deutschen Publikum zugänglich gemacht und hat da auch einen eigenen Verlag gegründet, die Maulhelden. Und da gibt es eine wunderschöne zweibändige Biografie, die nennt sich Wach und Frei und auch mit tollen Bildern. Ja, also wo man auch, was ich vorhin geschrieben habe, wenn dann Alfonsina in den literarischen Zirkeln sitzt, kreisen und da die einzige Frau ist. Und das sind halt wirklich wundervolle Fotos, auch die so ein bisschen eine Idee geben von der Zeit damals in Argentinien, von Buenos Aires. Also das ist sehr, sehr empfehlenswert. Plus auch noch kurz, sie hat auch einige wenige Kurzgeschichten geschrieben, ihre Gedichte natürlich, aber auch was sie in den Kolumnen geschrieben hat, das ist alles da zusammengefasst und gibt wirklich einen ganz tollen, auch sehr kurzweiligen Einblick wirklich in Stornis Leben. Also wer sich da noch mehr reinlesen möchte, dem kann ich das sehr, 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 sehr empfehlen. Und dann, wir nähern uns so ein bisschen so den 30er Jahren. Wie gesagt, sie hat sich gut etabliert. Inzwischen gab es das Penn-Zentrum, was gegründet ist. Was ist eigentlich Penn-Zentrum? Was ist dieses Penn? Kannst du das beschreiben? Was gehört man ja? Es gibt ja das PEN-Zentrum, das wurde eigentlich in London gegründet. Was ist das?
Das ist die Internationale Vereinigung der Schriftsteller. Eigentlich eine sehr elitäre Organisation, und wo die größten Schriftsteller der Welt versammelt sind. Und ich glaube, PEN vergibt auch Preise. Und wenn jemand PEN-Preis oder bekommen hat, dann ist er wirklich jemand, der auf den Lorbeeren sitzt.
Genau, das gibt es auch noch heute halt. Das ist natürlich auch eine längere Tradition inzwischen. Aber es gab ja 1930 auch einen Umbruch in Argentinien. Ja, es gab einen Militärputsch. Und
Perón.
Genau, und dann gab es so eine Diktatur und dann so eine Art Marionettenregierung. Es gab dann konservative Regierungen, die eine folgte dann auf die anderen. Und es war klar in dieser Zeit, dass alles, was so liberale Tendenzen angeht oder gerade Themen feministischen Ideen, haben da keine Rolle mehr gespielt oder wurden dann auch unterdrückt. Ja, es war eine schwierige Zeit. Nach den bisschen, sage ich mal, aufhellenden Jahren davor hat das alles so ein bisschen unterdrückt auch.
Wobei das auch nicht so eine kompakte Masse ist, ne? Weil die Diktatur in Argentinien hat auch so eine komische Figur hervorgebracht wie Evita Perón.
Später dann, ja.
Genau, Mutter der Nation. Eine
Don't cry for me, Argentina.
Genau.
Ich werde jetzt nicht anfangen zu singen.
Ich möchte aber jetzt zurück zu dem Lied von Mercedes Sosa. Das Lied Alfonsina y el Mar zurück. Nämlich, das Lied wurde natürlich in Erinnerung an Alfonsina Storni und ihr tragisches Ende eben geschrieben von Ariel Ramirez, der Komponist ist, und Felix Luna, der Text geschrieben hat, mehr als 30 Jahre nach ihrem Tod, ne? Und es wurde vor allem durch die Interpretation von Mercedes Sosa, eigentlich Violeta Parra und Nina Simone, weltberühmt. Ne?
Ich liebe Nina Simone.
Genau, und der Text beginnt mit einer sanften, traurigen Erzählung, Por la blanda arena que lama el mar, über den weichen Sand, den das Meer umspült, kehrt ihre kleine Spur nie mehr zurück. Wir können das Lied auch spielen vielleicht. Also
nee, ich habe mal gecheckt mit den ganzen Lizenzen. Es wird schwierig,
genau,
also
genau.
Wenn wir nicht arm werden wollen. Aber hört es euch natürlich gerne an auf YouTube. Es ist wirklich, ja, am besten gleich, wenn der Podcast hier vorbei ist. Schaut einfach mal nach, Mercedes Soda.
Sosa.
Dann könnt ihr mal das Lied hören, das ist wirklich sehr schön.
Und in diesem Lied wird Storni in eine mythische Szene der Auflösung gesetzt. Ne? Eine Frau, die einsam, still und poetisch ins Meer geht, um Frieden zu finden. Das Meer wird zur Mutter, zur ewigen Rückkehr, zur mystischen Umarmung, ein Bild von Versöhnung, nicht von Konflikt. Und dieses Bild der sanften Selbstauflösung eigentlich verschiebt den Akzent von Stornis Akt der Selbstbestimmung zu einer romantischen Geste weiblicher Melancholie. Der Tod erscheint als passiv, nicht als Entscheidung, poetisch, nicht politisch, naturhaft, nicht intellektuell. Und so entsteht die Figur der Poeta Martyr, der leidende, einsame Dichterin, die zu empfindsam für das Leben ist. Das ist ein vertrautes Narrativ der männlichen Kulturgeschichte.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das entspricht ja gar nicht so wirklich so, wer sie eigentlich war. Also
nein,
ich glaube nicht, dass sie das gewollt hätte, dass sie so gesehen wird.
Genau. Und Frauen, die zu stark oder zu klug sind, werden zu Empfindsamkeit zurück übersetzt. Ihre Wut wird als Traurigkeit gelesen.
Oder sie leiden an Hysterie.
Und das ärgert mich maßlos, weil die wirkliche von Sina Storni, die historische Storni, war das Gegenteil dieses Mythos.
Das stimmt. Ne?
Sie war Arbeiterkind, alleinerziehende Mutter, Journalistin, öffentliche Intellektuelle, die in den 20er Jahren in Buenos Aires Kolumnen über Politik, Sexualität, Frauenarbeit und Mutterschaft schrieb. Sie war ironisch, kämpferisch, unbequem, eine Frau, die sich über die männliche Kultur lustig machte. In ihren Gedichten wird klar, dass sie die weibliche Identität als Spannung zwischen Selbstbehauptung und gesellschaftlicher Zensur versteht. Ne? Ihr Humor ist scharf, nicht wehmutig. Ihre Sprache bricht mit den Konventionen der Sanftheit. Und sie wird vom politischen Subjekt zur ästhetischen Ikone gemacht. Und ich meine, obwohl das Lied so schön ist, ich kann es nicht mehr hören.
Ja, ja. Ne? Man muss ja auch sagen, auch diesen Tod so zu romantisieren, da ist jemand ins Wasser gegangen und ist auch ertrunken.
Sie ist eine Art, weißt du, das ist eine Art lateinamerikanische Ophelie. Ne? Sie wird dazu gemacht und sie war alles anders als das.
Es gibt ja auch an dem Strand eine schöne Steinstatue von ihr, die sehr auch sehr idealisierend ist, wenn man sich die mal anschaut. Ja, es sieht auch aus wie so eine Göttin, die da ins Meer geht. So soll das sein. Aber wir haben noch gar nicht gesagt, warum sie eigentlich auch diesen extremen Schritt gegangen ist. Bei ihr wurde Brustkrebs tatsächlich diagnostiziert. Und 1935, das war wohl so eine Szene, da war sie auch im Meer oder eine Geschichte war im Meer und dann kam eine Welle an ihre Brust und sie hatte auf einmal einen ganz durchdringenden Schmerz und hat sich dann abgetastet und hat dann halt einen größeren Knoten festgestellt. Und damals, wie gesagt, wir sind in den 30er Jahren, die Krebsforschung war wirklich im Beginn noch oder ja, man war da relativ radikal. Also man hat ihr dann auch die Brust abgenommen, Lymphknoten entfernt. Aber das hat halt nichts geholfen. Sie hat relativ schnell auch gemerkt, dass der Krebs immer noch da ist, wahrscheinlich nie weg war. Und sie hat auch in der Zeit, sie wollte das auch nie thematisieren, sie hat nur mit sehr, sehr wenigen Menschen über ihre Erkrankung gesprochen. Und in den nächsten 3 Jahren bis zu ihrem Tod hat sich das so verschlimmert, sie konnte dann nicht mal mehr den Arm heben. Ja, also sie hat wirklich große Schmerzen erlitten. Und in der Zeit waren auch 2 weitere Freunde von ihr, auch Schriftstellerfreunde, zum Beispiel Horacio Quiroga hatte sich damals auch auch ein bekannter Schriftsteller, hatte sich das Leben auch genommen. Der war am Prostatakrebs erkrankt. Und sie hat dann halt entschieden, auch diesen Weg zu gehen.
Genau. Und selbst in den Tod ist sie nicht passiv gewesen.
Selbstbestimmt bis zum Schluss. Genau. Da treffen wir uns
wieder am Anfang. Genau. Und deswegen ist diese. Und da müssen wir uns wirklich richtig Gedanken machen, wie das damals war, vor 150 Jahren fast. Und ist das nicht so, dass wir immer noch heute eben diesen Kampf fechten und dass wir immer noch heute eigentlich gegen bestimmten oder vorbestimmten Rollen ankämpfen müssen. Und ich meine, da war Alfonsina Storni eigentlich, ein Vorbild. Und anstatt sie unter den Nixon zu betten, auf dem Grund des Meeres mit Algen und Muscheln zu bedecken. Man muss einfach wissen, dass sie selbst im Tod selbstbestimmt, klar und entscheidend war.
Und für sich eingestanden hat, ja.
Und für sich eingestanden hat und nicht eben sich weiter quälen wollte, sondern wollte eben ihren Tod selbst bestimmen. Ihren Augenblick. Aber, Entschuldigung, literarisch und poetisch bringt sie eigentlich Themen, die immer noch heute schwer zu bringen sind. Und immer noch heute reden wir und sprechen und dichten über diese Themen nicht. Und das ist eben die Frau, die weibliche Intimität. Das, was sie thematisiert, ist, wäre auch heute noch mutig. Das ist Quelle der weiblichen Erotik. Das sind eigentlich Empfindungen eines weiblichen Körpers, wenn der Körper in Liebe ist. Das sind Themen, die wir immer noch heute sehr zaghaft.
Na, oder wenn, dann aus der Perspektive des Mannes eher. Das meinst du auch, oder? Also es ist ja, sag mal, Thema Sexualität, oder da hat man hier Zugang. Also man kann, überall sich Pornos anschauen oder was auch immer. Also das Thema Sexualität ist ja nicht mehr so tabuisiert wie vor 100 Jahren. Aber du meinst jetzt so die Perspektive der Frau.
Ja, genau.
In erster Linie. Hm.
Ist immer noch sehr selten. Und wenn, dann man rezipiert das immer noch mit, sagen wir, mit einer gewissen Distanz und mit sehr viel Scham. Das heißt, Weiblichkeit ist immer noch schambehaftet. Und da haben wir eine große Dichterin, die verkannt ist und die eigentlich posthum in eine romantische, verkennende Hülle eigentlich der Zukunft übergeben werden möchte, wird oder will.
Vielleicht noch ein kleines Zitat von ihr, was sie so gesagt hat oder wie ihre Auffassung war, was sie sich wünscht für die Frau oder wie die Frau in der Gesellschaft gesehen wird, sollte, werden sollte. Ich bin der Auffassung, dass eine Frau das Recht auf ein freies Leben hat. So unbehelligt wie der Mann, der im glücklichen Fall sein Freiheitsrecht nicht missbraucht. Die Frau soll ihre geistige Fähigkeit dadurch erlangen, dass sie ohne Verdächtigung und Gerüchte leben, frei ihren Verstand gebrauchen und mit der Heiterkeit derjenigen leben kann, die sich ihr tägliches Brot selbst mit eigener Kraft verdient.
Ja, ja.
Das hat sie sich gewünscht, aber das hat sie so selbst im Leben nicht erfahren.
Oder doch?
Weil sie hat es gemacht, sie hat es selbstbestimmt gelebt, aber dass sie hat ja auch geschrieben, ohne Gerüchte, ohne.
Wir wünschen uns immer ein Happy End. Und Happy End ist eigentlich, Happy End ist eigentlich trivial, ne? Im Grunde genommen hat sie ein sehr bewusstes, sehr mutiges und sehr, sie hat nach ihrem eigenen Maßen gelebt. Und ich finde das wirklich ganz besonders und deswegen würdige ich sie.
Und das wollen wir jetzt auch tun, weil wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts und ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte ja zum Beginn die Geschichte von ihr erzählt, wie sie sich dann ins Meer stürzt, und ich habe doch erzählt, dass sie noch einen Zettel geschrieben hat und in einen Umschlag gepackt hat, und die Frage ist ja, was stand da drauf, was war das für ein Zettel? Und zwar war das ihr letztes Gedicht, was sie an eine Tageszeitung geschickt hat, was auch am nächsten Tag, also dann, also sobald es angekommen ist, wurde auch dann veröffentlicht. Und dann war auch zweifelsfrei ausgeräumt, dann war klar, sie hat Selbstmord begangen, weil das war ja gar nicht sofort klar. Und ich würde gern dieses Gedicht zum Abschluss noch vorlesen.
Gerne.
Und zwar heißt das Gedicht Voy a dormir. Auf Deutsch, ich gehe schlafen. Zähne aus Blüten, die Haube aus Tau. Hände aus Kräutern, du, meine feine Amme, bereite mein Bett mit Laken aus Erde und einer dicken Decke aus gezupftem Moos. Ich geh schlafen, meine Amme, deck mich zu, stell mir eine Lampe ans Bett, irgendein Sternbild, das dir gefällt, alle sind recht, ein wenig näher bitte. Lass mich allein, du hörst die Knospen aufspringen, Von oben wiegt dich ein Himmelsfuß und ein Vogel zeichnet eine Melodie dazu. Damit du vergisst. Danke. Ach, noch eine Bitte. Wenn er noch einmal anruft, sag ihm, er soll es sein lassen. Ich sei nun fort.
Ja.
Also nicht großartig. Nur selbstbestimmt, sie hat auch bis zum Ende bestimmt, welche Worte sollen noch.
Ironisch.
Das auch noch, aber was soll sozusagen ihre letzten Worte sein? Und die wurden dann auch.
Also sicherlich dieser Brief, nicht die Nixon.
dieser, sicherlich genau. Nicht die Nixon. Und dieser Brief wurde dann, wie gesagt, auch abgedruckt und dann hat ihn, ja, die Bevölkerung von Argentinien auch schwarz auf weiß lesen können. Ja, ja. Tolle. Ja, ich fand es toll, dass wir heute über Alfonsina gesprochen haben. Ist auch sehr bewegend, merke ich so. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so die Geschichte von ihr lässt, glaube ich, niemanden so kalt. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Frau. Ja, kann man nur ganz bewundernd drauf schauen.
Und eine große, große Dichterin.
Das auch, ja. Wir hoffen, dass ihr einen Einblick gewonnen habt von ihr und ihrem Werk, ihrem Leben, den damaligen Umständen. Und wie gesagt, hört euch gern das Lied an, schaut euch die Biografie an, lest Gedichte von ihr. Wir wollen euch ganz, ganz herzlich dazu einladen. Schön, dass du da warst, Jelena. Es war wieder eine Freude mit dir. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.
Danke, tschüss.